Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, das, was jemand sagt und das, was jemand hört, sind zwei verschiedene Sachen. Der Psychologe Schulz von Thun hat viel Interessantes dazu herausgefunden. Es geht da um 4 Schnäbel und 4 Ohren, um 8 Sprachstile und um unser inneres Team. Und er hat festgestellt, wir sind Meister am Vorbeireden und Vorbeihören. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Was hörst du, wenn am Sonntag früh jemand durch die Wohnung ruft, das Frühstück ist fertig? Hörst du da, da freut sich jemand, der will mit mir zusammen frühstücken und ich kann mich jetzt an den gemachten Tisch setzen, ich bin herzlich eingeladen? Oder hörst du, ich bin schon wieder zu spät, ich muss jetzt endlich mal losmachen, da ist einer ungeduldig, ich muss mich jetzt an diesen Tisch setzen? Ein Glücksmoment ist, wenn das ankommt, was gedacht war. Und es schmerzt, wenn wir merken, hier hat jemand was gesagt und etwas anderes gewollt. Zum Beispiel ein Blumenstrauß, der galt gar nicht mir, sondern sich selbst. Der steht gar nicht für Danke, sondern für eine neue Aufgabe, die ich bekomme. Heute ist der Sonntag Exaudi. Herr, höre meine Stimme. Wie ist das da? Ist das Gespräch auch von Missverständnissen geprägt? Unser Gespräch zwischen unserem Vater im Himmel und uns? Ich habe den Eindruck, die Missverständnisse gehen schon da los, wo sich die Gesprächspartner selber sehen und wie sie sich sehen, welche Rolle sie da haben. Wir halten uns zum Beispiel für die Größten. Was wir wollen, das muss werden. Was wir uns wünschen, das muss erfüllt werden. Was wir Gott vortragen, das muss der beachten. Was wir Gott sagen, hat er zu tun. Ich gebe zu, mir geht es auch oft so. Ich weiß ja, was gut ist und was Gott zu wollen hat. Nämlich genau das, was mir gerade gut passt. Da steckt auch in dem einen Satz, der dem Sonntag heute den Namen gab, Herr, höre meine Stimme, drin. Paulus beginnt sein Fürbittgebet für die Gemeinde in Ephesus anders. Er beugt seine Knie vor dem himmlischen Vater. Paulus gibt durch diese Geste zu verstehen, nicht ich bin der Chef, nicht ich habe das Sagen, nicht ich weiß, wo es lang geht, nicht mir kommt die Ehre zu, sondern ich bin der Bittende. Ich bin der Hörende. Ich bin der, der geschickt wird. Ich bin der, der zu ehren hat. Liebe Gemeinde, hier haben wir die innere Gebetshaltung, die uns ansteht. Klein machen, beugen, unterordnen, einordnen. Ist uns das klar? Ich meine jetzt nicht das verstandesmäßige, zustimmende Kopfnicken. Mir geht es jetzt um unser Herz. Ist hier drin klar, dass ich nicht der oder die Größte bin? Ist hier drin klar, dass nicht ich es bin, der im Regiment sitzt? Ist hier drin klar, dass Gott der Souverän ist? Ist hier drin klar, dass seine Entscheidung besser ist als meine? Paulus war das klar und darum beugt er sein Knie vor dem Vater. Und Paulus beschreibt auch noch den Herrschaftsanspruch Gottes. Jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden hat seinen Namen von ihm. Dahinter steht die Vorstellung, wer den Namen gibt, ist der Eigentümer. Und der Eigentümer kann verfügen. Ein Eigentümer kann auch gebeten werden, das ist klar. Nur wer hat, kann eben auch geben. Das heißt, bitten kann ich jeden. Hilfe kann ich aber nur von denen erwarten, die etwas haben. Auch das ist Paulus klar. Und darum bittet er den Vater im Himmel um Kraft für die Gemeinde, um Stärke durch den Heiligen Geist und darum, dass dadurch Glaube an Jesus im Herzen wohnt. Eine Randbemerkung. Schutz von Thun sagt, jeder hat ein inneres Team. Es kommt darauf an, dass das gut geleitet wird. Jesus kann das. Jesus kann dein Team leiten. Und darum lasst uns in aller Demut darum beten, dass Jesus die Führung in unserem inneren Team übernimmt. Lasst uns in Demut beten, dass Jesus die Führung der inneren Teams bei unserem Gegenüber übernimmt. Und dann kann es da zu einer gelingenden Kommunikation kommen durch Jesus. Wie sieht es konkret aus? Bet einfach, Jesus, du siehst das Chaos in meinen Gedanken. Du siehst die vielen Möglichkeiten, schaffe du jetzt Ordnung in mir. Führe du in mir die Entscheidungen herbei, schaffe du Frieden in meinem Herzen. Wenn wir so beten, beugen wir uns unter unseren Vater im Himmel und Jesus Christus. Nicht wir, er handelt dann. Und die Folge dieses Gebetes, wir werden anfangen, für Kraft, für den Heiligen Geist und für Jesus im Herzen, für andere zu beten. Wenn Jesus unser inneres Team leitet, dann bitten wir mit seinen Augen und nicht mehr für uns, sondern für andere. Halten wir also fest, im Gespräch mit Gott geht es darum, sich klein zu machen, auf das andere gestärkt werden und Christus in uns wohnen kann. Ich gebe zu, das ist ein anderer Lebensentwurf, der ist nicht der Normalfall in unserer Welt. Wenn Jesus in uns drin ist, dann steckt in uns die Liebe, weil Jesus die personifizierte Liebe ist. Und damit sind wir bei der zweiten großen Erkenntnis, die Paulus hier weitergibt. Die Liebe ist die Grundlage der Erkenntnis. Paulus schreibt hier ja von der Länge, der Breite und der Höhe. Hier geht es Paulus um die Erkenntnis objektiver Dinge. Braucht es dafür wirklich Liebe? Reicht da nicht die Anwendung von bestimmten Methoden? Reicht nicht ein Gliedermaßstab, ein Zollstock aus? Na, freilich komme ich da zu Ergebnissen. Aber wenn da jemand mit Liebe, mit Herz dabei ist, dann wird es nicht nur richtig, sondern auch noch schön. Es gibt viele Dinge, die heute getan und gebaut werden, die sind richtig, aber nicht schön. Da steckt keine Liebe drin. Zum Beispiel in der Musik. Ich kann alle Töne richtig spielen oder singen und es klingt nach nichts. Wenn dieselben Töne aber von jemandem mit Liebe gespielt werden, dann klingt Musik anders. Dann geht sie ins Herz, dann geht uns das Herz auf. Und das Gleiche gilt für Zimmerleute, für Maurer, für Winzer. Wenn etwas mit Liebe gemacht wird, dann macht es den Unterschied. Zur Erkenntnis, zum Erkenntnisgewinn braucht es die Liebe zum Fach. Wenn Jesus die Liebe ist, dann braucht es Jesus zum Fachgebiet. Oder anders ausgedrückt, mit Jesus im Herzen erkennst du mehr. Das ist für mich einleuchtend, weil er ja bei der Erschaffung der Welt dabei war. Paulus bleibt nicht bei dieser Art der Erkenntnis stehen, er geht weiter zu Jesus. Es braucht die Liebe, um Jesus zu erkennen und was er für uns getan hat. Ohne Liebe betrachtet, ohne Blick in die Tiefe, nur beim äußerlichen Blick erkennen wir nicht die Hälfte. Es braucht den Blick der Liebe zu Jesus, um zu merken, was in Jesus steckt. Es gibt ja diese schöne Geschichte, die ich schon manchmal erzählt habe, von der Literaturkritikerin und dem Autor. Die Literaturkritikerin verreiste einen jungen Autor. Sie lässt kein gutes Haar an ihm. 3 Jahre später gibt dieselbe Literaturkritikerin über denselben Autor wieder eine Kritik. Ab diesmal sieht das ganze Gegenteil und alle fragen sich, was ist passiert. So sehr hat sich der Autor doch gar nicht weiterentwickelt in diesen 3 Jahren. Passiert war, die beiden haben sich kennengelernt und haben geheiratet. Die hat ihn jetzt mit den Augen der Liebe angesehen. Ohne Liebe, um das zu übertragen, ohne Liebe bleibt Jesus bestenfalls ein guter, aber gescheiterter Mensch. Mit Liebe wird er zum Heiland, zum Stifter der Gemeinschaft mit Gott. Liebe macht den Unterschied. Nach der Selbsterkenntnis über die Größe Gottes und der Fürbitte für die Gemeinde über die Liebe und daraus möglichen Erkenntnis der Welt Jesu und der Gemeinschaft mit Gott kommt Paulus zum Lobpreis. Das ist das Dritte. Gott kann mehr als wir verstehen und darum lasst uns ihn ehren. Paulus blickt auf unseren Vater im Himmel und erstaunt über seine Möglichkeiten. Die gehen über unser Verständnis hinaus. Sie sind völlig ohne Begrenzung. Und wie reagiert er darauf? Wieder mit Lobpreis und Ehre. Und damit schließt sich der Kreis. Am Anfang stand die Ehre des Beugen der Knie vom Vater im Himmel. Und am Ende steht wieder die Ehre der Lobpreis. Nur kniet diesmal nicht Paulus allein, sondern die Gemeinde ehrt den Vater im Himmel. Merkt ihr, Lobpreis ist kein Privatvergnügen. Lobpreis hat nichts damit zu tun, dass es mir gut geht. Lobpreis ist gemeinsame Aufgabe der Gemeinde. Und da können wir jetzt wieder die Runde drehen, die bei Paulus losging. Lasst uns als Gemeinde uns klein machen. Nicht um uns, um Jesus geht es. Lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns um Kraft und um Erkenntnis für die bitten und beten, die zu den Geschlechtern gehören von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für Paulus ist es keine Frage. Am Ende loben und ehren Gott alle. Bis es soweit ist, lasst uns bei uns anfangen und Gott ehren. Lasst uns aus Jesus herausleben, aus seiner Liebe. Lasst uns unser inneres Team von ihm bestimmen, in Liebe auf ihn blicken, von ihm Kraft und Geist schenken und im Staunen über seine Möglichkeiten üben. Lasst uns das antrainieren und dann lasst uns ihn gemeinsam ehren. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.